unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich will heute einmal zu Beginn ganz unbescheiden fragen und dabei überhaupt nicht demütig sein. Und auch euch einladen, nicht demütig zu sein bei der Frage, wer hält sich für überdurchschnittlich clever? Wer glaubt, dass er meistens recht hat? Also jetzt ironisch bitte, aber nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Ich habe unglaublich oft recht. Ich. Und ich weiß dann auch meistens, warum andere Unrecht haben. Aber ich sage euch, meistens recht zu haben, ist gar nicht so einfach, denn das ist vielleicht auch ziemlich anstrengend. Aber ich erlaube euch jetzt, ihr dürft euch baden im Glanz meiner Brillanz, weil ich habe unglaublich oft recht. Aber jetzt ist mein Job, die Gemeinde am Sonntag auch anzuregen und anzustoßen, zu bewegen. Wollt ihr das? Darf ich das? Wenn ihr mir das bestätigt, dann kann ich nämlich auch sagen, dass ihr darum gebeten habt, dass ich euch anstoße. Ich habe unheimlich oft recht. Ich liege richtig. Ich bin tadellos. So dachte auch ein Pharisäer, von dem wir in Lukas 18 lesen, der doch sage und schreibe der Meinung war, jeden Tag 614 Gesetze und Gebote Gottes halten zu sollen. Jesus erzählt. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich allein und betete, aber ich ergänze gleich, eigentlich ist sein Gebet ein Selbstgespräch. Er betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen daraus, ich kann Recht haben und trotzdem Unrecht haben. Ich kann richtig liegen und trotzdem falsch liegen. Das ist der Impuls dieser Geschichte. Das sagt uns übrigens auch, wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, dann zeigen drei Finger auf uns selbst zurück. Der Pharisäer, er betete und bezog sich auf Gott nur äußerlich, heuchlerisch, angeberisch, geradezu ein bisschen exhibitionistisch. Er stellte sich und seine Frömmigkeit dar. Ganz anders der Zöllner. Er betet ehrlich. Er betet realistisch. Er weiß, dass er Gott braucht. Und er betet minimalistisch. Nur das Nötigste, weil er zutiefst erschüttert ist über seine Trennung von Gott. Der Pharisäer dachte, ich bin in Ordnung. Der Zöllner wusste, ich liege schief. Und Jesus, er macht deutlich, der sich so gut vorkam, der Pharisäer, der meinte, Recht zu haben, hat eigentlich Unrecht. Der meinte, richtig zu liegen, der Pharisäer, liegt in den Augen von Jesus schief. Denn es geht Jesus nicht nur darum, ob jemand Recht hat oder Unrecht hat, sondern es geht bei ihm immer auch um die Frage nach dem Stolz und nach der Demut. Weil Jesus weiß, Stolze können nicht gut lieben. Also das ist das Thema heute. Ich liege wohl nicht so richtig, wie ich immer denke. Ihr könnt jetzt euren Sitznachbarn, wenn ihr einen habt, leise fragen, wem gleichst eigentlich du in dieser Geschichte? Dem Pharisäer oder dem Zöllner? Ihr könnt euch das gegenseitig austauschen. Und wenn wir das tun, dann wird uns bewusst, dass wir in spannenden Zeiten des Rechthabens leben. Immer mehr Menschen meinen, fix Recht zu haben. Und zu wissen, dass andere Unrecht haben, sind fest davon überzeugt, selbst richtig zu liegen und fest in der Gewissheit, dass andere völlig falsch liegen. Wir leben in spannenden Zeiten des Rechthabens. Und auch Christen, also auch wir, sind davon betroffen. Christen meinen nämlich manchmal sogar Recht haben zu müssen. Denn wir kennen ja die Wahrheit, zum Beispiel die Wahrheit der Bibel. Wir sprechen die Wahrheit. Und deshalb sind wir überzeugt, wir haben Recht. Und wir betrachten uns als Christen, die es ernst meinen, immer wieder auch als Wächter der Wahrheit. Und dann fühlen wir uns beleidigt und gekränkt, wenn jemand nicht dieser Wahrheit entspricht. Und gleichzeitig beleidigen und kränken wir andere, von denen wir das denken. Und dann steigert sich das manchmal bis zur Verachtung, ja sogar bis zum Hass. Dann hassen wir nicht nur das falsche Tun eines Mitmenschen, sondern auch ihn als Person selbst. Oh, wir sagen das dann schon vorsichtig. Wir wollen ja niemanden aburteilen, aber einschätzen tun wir ihn schon. Beurteilen schon. Wir sagen dann auch, was wir von oder über jemanden denken und drücken uns so aus. Der ist eigentlich ganz okay, aber. Und dann kommt das dicke Ende. Und dann kritisieren wir Menschen, Verhalten, Glauben und Gemeinden. Das ist eine gute Gemeinde, das ist eine schlechte Gemeinde. Das ist ein lieber Mensch, das ist ein böser Mensch, der irrt sich, der hat Recht. Und wer nicht so tut, wie wir tun, der liegt automatisch schief. Wir haben Recht. Ich habe Recht. Ich weiß das. Und ich erzähle das dann auch. Und hin und wieder passiert es, dass ich wen runtermache und abschätzig über ihn rede. Wir sind schließlich die besten Beurteiler immer selbst. Und dabei muss ich uns jetzt an ein schlichtes biblisches Detail erinnern. Und es betrifft mich selbst auch. Dabei ist doch jeder von uns nichts anderes als immer auch ein Sünder. Die Bibel sagt in aller Kürze und Knappheit, wir haben ein böses Herz. Wir werden leicht verführt. Wir denken zwar Recht zu haben, aber wir können uns unendlich täuschen. Oder wir haben wirklich Recht, aber können dann damit nicht umgehen, können das nicht vermitteln. Wir haben einen falschen Umgang und einen falschen Zugang, des anderen dann nahe zu bringen. Wir liegen richtig, aber wir sind lieblos, wir sind grob. Und dann machen wir keinen Unterschied zu allen anderen Menschen auch. Aber Jesus interessiert sich nicht nur dafür, wo ich liege, ob ich richtig liege oder falsch liege. Er interessiert sich auch, ob ich weiß, was Stolz ist und was Demut ist. Und ob ich verstanden habe, dass der Ton die Musik macht. Ist irgendwer beliebt, glaubt ihr das, liebe Gemeinde, ist irgendwer beliebt, weil er tadellos ist? Ich sage heute Folgendes: Menschen werden zu Christus gezogen, nicht wegen unserer moralischen Überlegenheit. Ich kann das auch beweisen. Wenn jemand perfekt war, dann war es ja wohl Jesus. Er allein war wirklich ohne jeden Makel. Und obwohl er perfekt war, hat er trotzdem Sünder angezogen. Er hat mit ihnen, so erzählt es das Evangelium, ausdrücklich Partys gefeiert. Einmal hat er sich von einer Prostituierten salben lassen. Der Zachäus hatte den Drang, diesem Sünderheiland zu begegnen. Und eine beim Ehebruch auf frischer Tat ertappten Frau hat Jesus einen Neuanfang geschenkt. Warum wollten diese Menschen alle mit ihm, mit Jesus zusammen sein? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus ließ sie nicht spüren, dass sie verkehrt sind, sondern er ließ sie spüren, dass sie geliebt sind. Und das ist das Entscheidende. Das sage ich gleich noch einmal. Jesus ließ die Sünder nicht spüren, dass sie verkehrt sind, sondern dass sie geliebt sind. Und auch seinen eigenen engsten Anhängenden, den Jüngern, hat er das einmal klar gemacht, worauf es ankommt. Ich lese es uns aus Johannes 13 und beachtet den Kontext, in dem das gesagt ist, vor dem Passafest. Aber erkannte Jesus, dass seine Stunde, nämlich seine Sterbestunde, gekommen war. Dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren. Und jetzt kommt es. So liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Was machte er da? Er hielt eine große Abschiedsrede. Er ließ sich feiern zum Schluss. Nein, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern einen Sklavendienst zu tun. Nämlich die Füße zu waschen. Nicht den Kopf, sondern die Füße waschen. Und dann sagte er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie weiß unsere Umgebung, dass wir zu Jesus gehören? Nicht von dem, gegen das wir sind, gegen das wir auftreten, gegen das wir aufstehen und kämpfen, sondern sie weiß, dass wir zu Jesus gehören von unserer Liebe. Und das ist die Frage des heutigen Sonntages, warum sind wir nicht noch viel mehr bekannt für unsere Liebe? Und die Antwort ist, weil wir zu beschäftigt damit sind, Recht zu haben. Und das ist dann ein Kreislauf. Ich habe Recht. Das führt dazu, dass ich mir besser vorkomme. Das führt dazu, dass ich schneller richte, dass ich mich leicht aufrege. Und das ist alles genau das Gegenteil von dem, was Jesus will. Jesus hatte am meisten Recht und richtete doch selbst niemanden. Wo sind sie, die dich verdammt haben? Sagte er zu der Ehebrecherin. Und weil niemand mehr da war, weil Jesus sie geschlagen hatte mit dem einmaligen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf diese Frau. Weil keiner dann mehr da war, sagte er zu ihr, dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So hat Jesus sie gerettet. Und Jesus hätte das Recht gehabt, die Frau zu verurteilen. Aber jetzt stellt sie euch vor, wie ging es ihr, als Jesus sie so behandelt hat? Sie fühlte sich einfach nur geachtet, nicht geächtet, nicht gerichtet, sondern geliebt. Und immer wieder wird uns im Neuen Testament dieser Blick in dieses so ganz andere Herz von Jesus geöffnet. Bei ihm ist niemand das, was er getan hat. Er ist nicht fixiert auf das, was er verbrochen hat, sondern bei ihm ist jeder das, was Jesus, was er, der Heiland, gesagt hat. Und sich mit Geboten befassen führt immer dazu, dass irgendwie Schuld offenbart wird. Aber da, wo die Liebe ist, da offenbart sich die Gnade. Und es gibt einen ganz anderen Kreislauf. Der steht unter der Überschrift, mir ist selbst vergeben. Wenn ich das weiß, werde ich dankbar, werde ich auch toleranter, werde ich herzlicher, werde ich zugewandter. Und das ist uns klar und trotzdem begreifen wir es nicht wirklich. Menschen ändern sich nicht, wenn sie verurteilt werden. Menschen verändern sich, wenn sie geliebt werden. Darum wollen wir uns von Paulus an die Liebe erinnern lassen. Er hat gesagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Dann gäbe es bei mir nur Lärm um nichts. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Lasst uns neu in diese Liebe uns hineinfinden. Und lasst uns dort, wo wir mit Menschen umzugehen haben, sie leiten in Liebe. Und die Liebe vergibt, die Liebe vertraut, die Liebe verharrt in der Meinung des Besten gegenüber dem anderen. Und sie verträgt alles. Und wem selbst vergeben wurde, der wird auch fähig zu lieben. Manchmal lieben wir eben nicht so richtig, wie wir denken. Und wir wollen jetzt nicht bekannt sein für unsere Rechtschaffenheit, sondern für unsere Liebe. Und davon war ja schon im Wochenspruch die Rede, Micha 6. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, schon auch. Aber dann kommt das Entscheidende. Und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Barmherziger Gott und Vater, du weißt uns zu Recht, dass wir schief liegen können, selbst wenn wir meinen, richtig zu liegen. Dass wir Unrecht haben, selbst wenn wir Recht haben. hilf, dass deine Liebe uns neu bestimmt. Eine Liebe, die nicht richtet und verurteilt, sondern die annimmt und neu macht. Hilf, dass wir auch als Einzelne und als Gemeinde noch viel mehr bekannt sind für unsere Liebe. Verändere du uns und unser Herz, dass wir nicht nur Selbstgespräche führen und Selbstdarstellung praktizieren, sondern dass wir ehrlich wissen, wie wir dich brauchen und dass wir dann auch barmherzig sein können mit anderen. Bewege du uns neu in diese gute Richtung. Amen.